Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute wieder mit Dr. Susanne Skribon-Schandl. Sie ist Kinderärztin, Allgemeinmedizinerin, Psychotherapeutin und Expertin für Hormontherapien. In unserer letzten Folge haben wir ja bereits über die Phasen der Menopause gesprochen und auch darüber, wie sich Hormone im Laufe des Lebens verändern, was für Auswirkungen sie auch auf unseren Körper haben können. Und heute widmen wir uns zwei sehr intensiven Themen. Zum einen der Angst, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Und ein zweites Thema, das uns maßgeblich in unserem Leben beeinflusst und auf unsere Partnerschaft, aber auch auf unser Selbstbild eine Wirkung hat. Und das ist Sexualität. Und ich würde sagen, das ist ein Thema, über das generell zu wenig gesprochen wird, aber vor allem auch, wie verändert sich die Sexualität im Alter? Was passiert nach der Jugend? Weil das ist ja das, was mehr oder weniger omnipräsent in den Medien und Mainstream-Filmen ist. Ja, darüber würden wir heute gemeinsam gerne sprechen.
Und ich freue mich darauf.
Sehr gut. Viele Frauen berichten ja in der Menopause darüber, dass sie einen Rückgang ihrer Sexualität erleben, Rückgang der Libido. Woran liegt das und ist das wirklich bei jeder Frau so?
Ich glaube, dass das sehr viele verschiedene Dinge hier zusammenspielen. Ich möchte vielleicht zu Beginn auf ein Thema eingehen, das ganz viele Frauen beschreiben, nämlich, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden. Dass sie sagen, okay, so ich merke so, ich gehe durch die Straßen und ich werde nicht mehr angesehen von anderen Männern. Und das erleben viele als ganz, ganz unangenehm, wie man plötzlich verschwindet in der Gesellschaft. Man hat so seine Aufgaben erfüllt, man hat Kinder bekommen oder auch nicht. Man war jetzt beruflich erfolgreich, man hat im Familienleben verschiedene Aufgaben erfüllt und dann sind die Kinder eben erwachsen, brauchen einen nicht so. Man hat vielleicht auch eine längere Partnerschaft, in der man sich noch befindet oder nicht mehr befindet. Und dann verschwindet man in der Gesellschaft. Und das ist für viele Frauen ein sehr, sehr großes Problem. Etwas, was mit dem, du hast zuerst erwähnt, das Selbstbild sehr viel macht. Weil wenn man nicht mehr gesehen wird, dann denkt man sich, aha, was ist los? Also das ist schon etwas, finde ich mal, vordergründig sehr Wichtiges. Das ist ja auch etwas, du hast auch die Medien erwähnt zuerst, was man ja auch merkt in Filmen, in der Werbung, auf den Plakaten. Das ändert sich jetzt ein bisschen, dass man sagt, es gibt Best-Ager-Modelle oder da gibt schon eine Veränderung, aber auch viele Schauspielerinnen erzählen, dass sie eigentlich, wenn es Rollen gibt, ganz gewisse Rollenzuschreibungen haben. Sie können die Oma spielen oder irgendwie, weiß ich nicht, die Tante von irgendjemand. Aber so aufregende Rollen bekommen sie dann, wenn sie älter sind, nicht mehr und viel weniger Rollen. Und das ist schon von der gesellschaftlichen Darstellung, also wie Frauen in Filmen dargestellt werden, auch da sieht man sich dann selber nicht. Aber das finde ich, das berichten sehr viele Frauen und das da verändert sich schon in der eigenen Wahrnehmung etwas, dass man sagt, ich habe keine Role Models, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen. Das andere ist natürlich, dass der Hormonmangel auch etwas verändert oder verändern kann, das nicht bei allen Frauen so von der Libido, dass man sagt, man hat nicht mehr so viel Interesse. Das ist natürlich auch manches Mal nach langer Zeit der Kindererziehung, wo man sich so vielen anderen Aufgaben gewidmet hat, dass man wieder zurückfinden muss zu einem anderen Selbstverständnis und das ist oft gar nicht so leicht, da wieder zu sich zurückzufinden. Ja, und das heißt, da kann sich die Libido einfach verändern und vermindert sein. Es ist auch so, dass man die Orgasmusfähigkeit, das kann sich auch verändern. Das heißt, die Durchblutung verändert sich eben auch durch den Östrogenmangel. Das heißt, ich kann weniger leicht einen Orgasmus bekommen. Und prinzipiell ist das Thema, einen Orgasmus zu haben, für Frauen überhaupt ein Problem. Es betrifft relativ viele Frauen. Bei den Männern hat es ein bisschen was Selbstverständliches. Man sagt, okay, die haben das einfach und sieht man dann auch. Und bei den Frauen ist das dann ganz anders, dass sie das eben nicht so leicht haben oder dass es sich verändert, dass sie weniger Orgasmen haben können. Viele Frauen interpretieren das dann eher, als dass sie dann schuld sind oder dass sie den Partner vielleicht nicht mehr so begehren, aber das hat einfach hormonelle Ursachen und auch da kann man etwas dagegen tun. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Scheidentrockenheit. Das ist schon auch ganz klar ein lokaler Hormonmangel, wo die Schleimhaut ganz, ganz dünn wird und porös. Man kann auch bluten und dann, das ist wirklich etwas für Frauen sehr, sehr Unangenehmes. Und das wird behandelt nicht mit einer systemischen Östrogentherapie, sondern mit einer lokalen. Das heißt, hier gibt es lokale Cremen, die man auftragen kann, wo sehr viele Frauen, glaube ich, das Buch von Sheila DeLise, Woman on Fire, gelesen haben und alle sich gedacht haben, Gott sei Dank, man kann das einfach verwenden. Ja. Weil das war für viele, glaube ich, so ein Wake-up-Call, dieses Buch, so wie sie es ja auch schreibt, okay, ihr könnt das verwenden und das schadet nicht und das fand ich eigentlich sehr toll, auch wenn vielleicht manche Dinge auch kritisch gesehen werden, aber ich finde es toll, dass man, dass das so viele gelesen haben und gesagt haben, ich kann da was dagegen machen. Das andere, was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, es gibt ja auch Ovula, die man sich in die Scheide einführen kann, also östrogenhältige, und da gibt es ein Produkt am Markt, das ein Desinfektionsmittel enthält. Das heißt, dieses Mittel empfinden die Frauen, die das verwenden, als ausgesprochen unangenehm, weil es brennt. Es ist klar, wenn ich das an dieser Stelle verwende und das löst sich dann langsam auf, dann und da ist ein Desinfektionsmittel, dann brennt das. Warum das so gemacht wird, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass es Apotheken gibt, die andere Produkte selbst herstellen mit ganz wunderbaren Zutaten, die man verwenden kann und dann baut sich die Schleimhaut auf. Das heißt, wenn ich das verwende, so circa 3 Wochen, einerseits diese Ovula und die östrogenhaltigen Cremen, dann verändert sich das und das ist super entspannend und angenehm. Was viele Frauen nämlich auch merken, dass sie an der Blase Probleme bekommen, eben auch durch diese Trockenheit, weil eine meiner Patientinnen hat das sehr schön ausgedrückt, sie hat gesagt, ich fühle mich irgendwie innen und außen ganz trocken. Und das passiert eben. Und das kann man eben auch merken, dass man häufiger Blasenentzündung bekommt, weil auch da durch das bisschen poröse, spröde, können da leichter auch Keime eindringen. Viele Frauen berichten auch, dass zum Beispiel, wenn sie Rad fahren, das ist das Gefühl, aber sie können nicht sitzen, weil es einfach weh tut. Und das ist auch toll. Da gibt es ganz wunderbare Vitamin-D-hältige Vaginalcremen. Und irgendjemand hat das mal in meiner Ausbildung gesagt, es ist einfach so, die Vaginalcreme ist wie die Tagescreme, nur für die Scheide. Und wo man dann sagt, okay, so wie ich jeden Tag mir das Gesicht wasche und dann eine Creme auftrage, würde ich das im Intimbereich dann auch machen. Und dieses Selbstverständnis zu haben, dass man sagt, ja super, ich mache das jeden Tag, das ist wunderbar, es fühlt sich gut an und das ist wirklich gut.
Das klingt ein bisschen so, also auch mit den Dingen, die du am Anfang erwähnt hast, als ob das so ein zweischneidiges Schwert wäre. Auf einer Seite ist es überhaupt nicht repräsentativ quasi in der Gesellschaft, so dass man sagt, okay, ich als alternde Frau darf mich gut fühlen, darf mich, ja, begehrenswert fühlen. Und zum anderen natürlich diese körperlichen Symptome. Was würdest du dir wünschen für alle Frauen, was sich jetzt ändern muss, damit quasi das einfach besser wird, damit sich Frauen in ihrem Körper in jeder Lebenslage, in jedem Lebensalter gut fühlen?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses Thema omnipräsent ist, was jetzt auch passiert. Also es, wie gesagt, es gibt viele Filme, es gibt Bücher, Es gibt viele Artikel, die darüber, Diskussionssendungen, die da gemacht werden. Das finde ich total gut. Einfach, dass die Frauen auch hören, ich bin nicht allein damit, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Es ist ja ein schambesetztes Thema. Und ich habe auch Patientinnen kennengelernt, die gesagt haben, ich habe noch nie mit jemand darüber geredet. Also auch nicht mit dem eigenen Partner, auch nicht mit den Freundinnen. Und das muss sich bitte ändern. Es muss wirklich ins Kaffeehaus, das Thema. Das ist ganz wichtig, dass man darüber redet, dass man weiß, dass man nicht allein ist. Und dass Frauen da auch mehr gezeigt werden, dass sie auch selber entscheiden dürfen, wie sie das machen, weil sonst entsteht dann so ein bisschen ein Druck. Alle müssen ganz viel Libido haben oder Lust auf Sex haben. Vielleicht nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es auch Frauen, die dann sagen, na, eigentlich bin ich durch mit dem Thema und es interessiert mich nicht mehr. Aber das ist dann ganz egal, dass man sagt, wie auch immer ich das für mich gestalten möchte, das soll dann jede Frau so machen, wie sie es möchte. Aber dass es möglich ist und dass es Möglichkeiten gibt. Und dass man dann nicht sagt, okay, also mit 50, das war's jetzt dann. Weil wenn man 90 wird, wären das jetzt noch 40 Jahre, wo dann nichts ist. Und das wäre schade. Und das finde ich wichtig, dass sich das verändert. Ja, etwas, was ich mir für alle Frauen wünschen würde, wäre, dass sie auch einen Umgang finden mit ihrem älteren Körper, weil das ist gar nicht so einfach, weil die Männer bleiben ja zeugungsfähig und das ist ja auch eben eine Fähigkeit, die sie dann noch haben. Bei den Frauen endet das irgendwann einmal und da geht es dann schon darum, auch ein Selbstverständnis zu entwickeln, wie man sich jetzt auch mit seinem eigenen älteren Körper auseinandersetzen kann. Eben in einer Welt, wo alle schlank und schön und irgendwie begehrenswert sein müssen. Und das ist gar nicht so einfach, da einen Weg zu finden. Es gibt jetzt eine Filmempfehlung von mir. Es gibt einen neuen Film auf ORF mit Adele Neuhauser und Manel Lope. Heißt Makellos, eine kurze Welle des Glücks. Und da geht es darum, dass eine verheiratete Frau, die sich nicht mehr gesehen fühlt von ihrem Mann, eine Beziehung mit einem Callboy beginnt. Und in einer der ersten Szenen, wo sie im Hotelzimmer sind, fragt er sie, was sie gerne möchte. Und sie hat gesagt, ich möchte mich so gern wieder spüren. Und das höre ich auch öfter von den Frauen, die zu mir kommen, dass man das Gefühl für sich selber verloren hat, wie man sich wahrnimmt, was man möchte, was man sich wünscht oder dass man sich auch traut, weil es ist ein ganz, ganz großes Tabuthema. Und das würde ich mir für alle Frauen wünschen, sich das selber auch zu trauen, dahin zu hören und zu schauen, was man gerne möchte. Und das fände ich sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist total spannend, was du bis jetzt erzählt hast. Eine Frage, die für mich so ein bisschen offen bleibt, ist, wenn Frauen Beschwerden haben, haben wir ja jetzt schon gesagt, könnte man eigentlich ganz viel auch machen. Beispielsweise, wenn man zu dir als Patientin kommt, gibt es einige Dinge, wo man vielleicht Beschwerden mildern kann oder verbessern kann. Aber was können Frauen vielleicht auch abgesehen davon, vielleicht auch wenn gar nicht wirklich so große Beschwerden da sind, wo man jetzt intervenieren müsste, was können Frauen tun, damit sich vielleicht auch die Libido oder auch das Selbstwertgefühl länger hält?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist schon, dass man also um sich selber zu spüren, ist natürlich auch Sport sehr gut. Sport und Bewegung. Und das können jetzt auch, das finde ich immer wichtig, dass man sagt, dass man den Sport findet, der für einen selber richtig ist und der sich gut anfühlt. Natürlich ist das Krafttraining etwas Gutes, aber es kann eben auch tanzen gehen sein oder schwimmen gehen. Also es können verschiedene Dinge sein, wo man sagt, da fühle ich mich gut. Und da spüre ich mich gut. Also ich glaube, das ist so mein Hauptfokus. Das andere ist natürlich tatsächlich, wenn man sagt, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und ich habe von der Muskulatur her irgendwie ich spüre meine Beine gut oder den Gesäßmuskel gut, die Bauchmuskulatur gut, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Sexualität, weil ich meinen ganzen Körper besser spüren kann. Das andere ist auch, also es geht nicht nur um die Kraft, ja, das ist natürlich wichtig, aber es geht auch um die Beweglichkeit, weil auch die wird ja weniger und das, da kann man auch viele verschiedene Dinge machen. Also man kann Yoga zum Beispiel machen. Was auch wichtig ist, dass sich ja die Faszien verändern. Das heißt, also das sind sozusagen mehr oder weniger die, da wo der Muskel drinnen ist, das sind die Faszien. Und die können einfach ein bisschen verhärten oder enger werden. Und das kann man spüren. Und wenn man da auch so ein Faszientraining macht, dann ist das für die Muskeln gut, für die, also wie man sich fühlt, für die Beweglichkeit. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Gutes. Das baut auch sozusagen so Stoffe vielleicht ab, das regt den Lymphfluss an. Also da sind viele verschiedene Dinge, die sich hier auch auswirken. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich jetzt der Beckenboden ins Spiel, weil der Beckenboden kann natürlich auch so ein bisschen schwächer werden, nicht? Und das eine ist, dass es natürlich auch verschiedene Physiotherapeuten gibt oder Beckenbodengruppen, wo man teilnehmen kann. Oder man kann sich natürlich auch auf YouTube Sachen anschauen, wo man Übungen nachlesen kann. Es gibt aber dann auch in diversen Sexshops Liebeskugeln, die man sich einführen kann oder so Pelvi-Trainer, wo man das einfach üben kann, dass man den Beckenboden zusammenzieht. Und das ist schon eine ganz gute Sache, dass man wirklich sagt, das ist einfach ein Muskel, den kann ich trainieren. Und dann verbessert sich die Beckenbodenqualität. Da geht es ja auch, also das eine ist, die sexuelle Erregungsfähigkeit wird dann einfach besser. Und das andere ist auch von der Harnblase, weil wir wissen, dass wenn der Beckenboden schwächer wird, dann kann es einmal passieren, wenn man einen wahnsinnigen Lachanfall bekommt, dass man ein paar Tropfen Harn verliert, ja. Und das ist jetzt nicht so angenehm. Und das kann man auch üben und trainieren, dass sich das verbessert. Und das wäre natürlich auch etwas, was man machen kann, was relativ einfach in den Alltag zu integrieren ist, wenn man zum Beispiel auf irgendeinem PC-Ball sitzt, weil man dann den Beckenboden gut spürt. Und auch das ist ein Beckenbodentraining, weil das ist ja ein unwillkürlicher Muskel, wo ich mich anstrengen muss oder wo ich ein Gefühl dafür bekommen muss, wie kann ich den anspannen. Und das kann man einfach üben. Und das mit der Zeit wird das dann schon.
Sehr gut. Ja, und zum Wohlbefinden muss man ja auch ehrlich sagen, gehört ja ein guter Schlaf auch dazu. Viele Frauen in der Menopause berichten ja, dass der Schlaf schlechter wird, dass Schlafstörungen entstehen können. Welche Arten von Schlafstörungen sind in dem Zusammenhang normal oder ja, und was kann man dagegen tun?
Ja, also der Schlaf ist natürlich, ich sage immer, es gibt ein paar so Basisfunktionen und Schlaf ist etwas ganz Essentielles. Also wenn wir nicht gut schlafen, das halten wir alle relativ kurz nur aus. Und es gibt sozusagen die klassischen Einschlafstörungen, wo man sagt, okay, ich brauche dann ewig lang, bis ich dann wirklich tatsächlich einschlafe. Ich liege 1 Stunde wach oder 2 Stunden. Und das andere sind die Durchschlafstörungen. Das heißt, ich wache irgendwann auf. Und wenn das hormonell bedingt ist, sind das eben so blöde Zeiten wie 2:50 Uhr oder irgend sowas. Und man dann aufwacht und eben auch wieder länger nicht einschlafen kann, was wirklich sehr unangenehm ist. Ja, also zu den Schlafstörungen ist natürlich klar, das wichtigste Hormon ist das Progesteron, weil das sozusagen das fördert den Schlaf. Und in dem Zusammenhang ist der Progesteronabfall. Und dann, wenn man beide Hormone substituiert, dann geht es um die Hormonbalance, weil wenn ich die Hormonbalance zum Beispiel nicht habe und ich habe eine Östrogendominanz oder umgekehrt, dann kann sich das auch auswirken eben auf den Schlaf. Das andere sind natürlich auch ganz normale schlafhygienische Maßnahmen, die man treffen muss, dass man sagt, Um welche Uhrzeit gehe ich schlafen? Was entspricht mir eigentlich? Und was mache ich vor dem Schlafengehen? Also, das wissen wir alle, dass man sagt irgendwie, dass man noch lange aufs Handy schaut oder dass man eben eine Stunde vor dem Schlafengehen dann nicht mehr aufs Handy schaut, sondern vielleicht einen langweiligen Krimi liest und dann irgendwann
Langweiliger Krimi.
einschläft. Ja, also solche Sachen sind ganz wichtig. Was auch in dem Zusammenhang wichtig ist, ist das Melatonin. Das Melatonin ist ja auch ein Hormon, das uns in den Schlaf bringt. Und auch das sinkt in der Menopause. Und in dem Zusammenhang ist es manchmal so, dass wir dann am Abend das Progesteron mit einem Melatonin kombinieren, damit es schlafanstoßend wirkt. Und auch das kann dann, da kann man dann leichter in den Schlaf finden.
Gibt es einen Zusammenhang auch mit dem Cortisolspiegel?
Ja, danke, dass du das sagst. Das Cortisol ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil da käme wieder das endokrine Altern ins Spiel, weil der Cortisolspiegel ist normalerweise in der Früh am höchsten und im Laufe des Tages sinkt er dann langsam ab. Und durch das Älterwerden kann sich das verändern, so dass dann der Cortisolspiegel plötzlich hoch ist. Und wo man dann sagt, wenn ich jetzt um 3 in der Früh einen sehr hohen Cortisolspiegel habe, dann kann ich nicht schlafen, weil das Cortisol so hoch ist. Das heißt, Cortisol kann hoch sein durch einen Hormon, durch eine Hormonveränderung, aber auch durch Stress. Also es gibt natürlich dann die, ich sage mal, die Vielarbeiterinnen, die ganz viele Sachen machen oder dann, wenn endlich mal alle schlafen, für sich noch Dinge erledigen bis um 1 in der Nacht und dann mit so einem ganz hohen Cortisolspiegel im Bett liegen und logischerweise nicht schlafen können. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da muss man schon gewisse Lebensstilfaktoren berücksichtigen, dass man sagt, was könnte ich da auch machen, um das auch zu verändern. Was da ganz toll ist als Untersuchungsmethode, ist der Cortisol-Tagesspiegel, weil das eine ist, dass ich mir anschauen kann, den Cortisol-Morgenwert im Speichel, aber ich kann ein Tagesprofil mir anschauen und dann kann ich ein bisschen schauen, okay, was macht das Cortisol eigentlich den ganzen Tag und was sagt mir das und was könnte man dann auch verändern. Ein wichtiger Punkt ist auch sicher noch das Essverhalten. Weil es ist natürlich klar, wenn man sagt, wenn man Alkohol am Abend trinkt, eher kurz auch vorm Schlafengehen, dann schläft man schlechter. Wenn man spät isst und viel isst, das sind Dinge, in jungen Jahren steckt man das mal leichter weg, aber irgendwann einmal ist es nicht mehr so und das kann das Schlafverhalten schon massiv beeinflussen. Dass man sagt, wenn man dann eben 2, 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr isst oder auch keinen Alkohol trinkt, auch diese Dinge haben auf den Schlaf schon dann auch eine große Auswirkung. Das andere, was ich eigentlich auch den Frauen versuche zu sagen, was nicht so leicht ist, dass sie sich nicht ärgern, wenn sie aufwachen. Weil es ist dann oft so ein, oh Gott, ich muss morgen aufstehen. Und meistens so aufgeregt und es geht eher so ein bisschen auch eine Fürsorge und etwas Liebevolles sich selbst gegenüber, wo man weiß, okay, es ist vielleicht gerade eine blöde Nacht und jetzt ist es gerade so. Und das andere ist, dass man in der Hormoneinstellung auch immer die richtige Wohlfühldosis finden muss. Die bleibt nicht immer gleich. Und manchmal merkt man, aha, jetzt verändern sich die Symptome oder es kommt etwas wieder oder es kommt etwas stärker und dann muss ich das vielleicht nochmal anpassen. Aber das sich nicht böse sein, weil das eben gerade mal so ist, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, weil da kann man dann fix nicht mehr einschlafen.
Ich finde, die Wohlfühldosis, die du gerade erwähnt hast, ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, nämlich auch in Bezug auf Angst vor bioidenten Hormonen oder generell Hormontherapien im Grundsatz. Ich glaube, es wabert ja immer noch so ein bisschen, ja, diese Angst, was ist, wenn ich zu viel erwische, was ist, wie auch immer. Es gibt ja auch in Apotheken vorgefertigte Cremen, die man sich kaufen kann. Und ich glaube eben dadurch, dass noch nicht sehr viele Ärzte und Ärztinnen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass es da eben oft nicht zur Wohlfühldosis kommt. Und du hattest auch gerade vorhin schon den Speicheltest erwähnt. Wie läuft eine ideale Einstellung ab? Also kann ich zur Apotheke gehen und sagen, ich brauche jetzt Östrogen, weil das glaube ich, oder ich war beim Hausarzt und habe Blut abnehmen lassen und wie ist der Vorgang und ja, was sind Bedenken, die vielleicht realistisch sind und welche Bedenken sind vielleicht schon längst aus dem Weg geräumt, halten sich aber immer noch?
Also, ich fange vielleicht da an bei Bedenken, die sich immer noch halten. Also die, ich glaube, 2001 groß angelegte Studie, wo dann letztlich herausgekommen ist oder wo es so interpretiert wurde, dass das Brustkrebsrisiko ein bisschen erhöht ist. Das hat sich ja schlagartig dann aufgehört mit der Hormonersatztherapie und die große Headline war: Hormontherapie macht Krebs. Punkt. Damit war es vorbei mit der Hormontherapie. Die Ergebnisse dieser Studie wurden ja dann nochmal revidiert. Das waren einerseits keine bioidenten Hormone, die da gegeben wurden. Und andererseits waren das schon etwas ältere Frauen, also die schon etwas fortgeschrittener waren und wo das Risiko, Krebs zu kriegen, ja überhaupt erhöht ist. Also in dem Sinn war das eine schwierige Patientengruppe, die hier auch angeschaut wurde. Und wie gesagt, das wurde ja dann später revidiert, aber über diese Ergebnisse hat man dann eigentlich nichts mehr gehört. Die neueren Studien legen das ja aber nahe, dass die Kombination aus einer Progesteron- und Östrogentherapie eher Brustkrebs verhindert. Das muss man einfach sagen. Und in dem Sinn ist das überhaupt nicht mehr haltbar. Diese damalige Angst, das ist ein Mythos, der jetzt immer noch, ich merke, dass viele Patientinnen fragen, ja, wie ist das eigentlich? Das Wichtige ist immer, natürlich gibt es Kontraindikationen, das ist gar keine Frage. Und das eine wäre zum Beispiel, dass man sagt, dass in der Familie ein östrogensensitives Mammakarzinom, vorhanden ist. Da gibt es auch eine genetische Veranlagung, wo sich ja dann Frauen auch zum Beispiel die Brüste operieren lassen oder auch die Eierstöcke wegnehmen lassen. Das gibt es, das ist gar keine Frage. Oder Frauen, die diese Erkrankung mit einem östrogensensitiven Mamatumor schon hatten, dass die das nicht bekommen. Das ist gar keine Frage, aber die gibt es und darauf nimmt man natürlich auch Rücksicht. Also das ist schon wichtig, das wird ja angeschaut. Aber wenn man normalerweise zu mir kommt, in die Praxis, dann geht es darum, dass wir alle Symptome zusammenfassen, dass wir uns auch alle anderen Befunde anschaut, die die Patientin mitbringt. Weil es geht ja auch um die gesamte Krankengeschichte. Gibt es sonst andere Erkrankungen? Gibt es, welche Medikamente nimmt die Patientin? Das heißt, das ist wie ein riesiges Puzzle, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und dann machen wir so einige Untersuchungen und das eine ist eben, dass man eine Blutuntersuchung macht und das andere ist, dass man einen Speicheltest macht. Der Speicheltest hat den Vorteil, dass hier die freien Hormone angeschaut werden und die freien Hormone sind die, die am Rezeptor wirksam sind und dann kann man nur die anschauen. Es gibt natürlich immer wieder auch kritische Stimmen, die sagen, ja, es hat eine gewisse Ungenauigkeit, aber aus meiner Erfahrung bildet das schon sehr die Hormonsituation der Frauen ab und aus dem heraus macht man dann einen Therapieplan. Ich glaube, das Wichtige ist auch etwas, dass die Frauen, wenn sie sich auf so eine Hormontherapie einlassen, dass sie auch wissen, dass es nicht darum geht, dass man sagt, okay, ich kriege jetzt Hormone, die nehme ich 2 Wochen, dann wird es wieder gut. Das ist schon ein längerer Prozess, auf den man sich hier einlässt, wo man auch vielleicht gewisse Dinge verändern muss, wo man gewisse Gewohnheiten bespricht, die man verändern muss. Oder wenn eine Frau dann 60 Stunden arbeitet, dass man sagt, okay, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle auch etwas zu verändern, was gut ist für sie. Und das finde ich nur wichtig, dass man das immer auch mitbedenkt und dass es eine längere Zeit braucht, bis man zu dieser Wohlfühldosis kommt. Weil manche Frauen spüren nach 2, 3 Mal schon eine deutliche Veränderung und bei anderen dauert es dann 8 bis 10 Wochen, dass man sagt, ah, jetzt merke ich, jetzt hat sich deutlich etwas verändert. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Von der Gabe der Hormone möchte ich vielleicht noch sagen, da gibt es ja unterschiedliche Anwendungsformen. Das heißt, das eine ist, dass man das transdermal geben kann. Das heißt, ich gebe es über die Haut, ich creme es auf die Haut. Das andere ist, dass ich etwas schlucken kann. Das macht man eigentlich nur bei dem Progesteron. Das Östrogen sollte man nicht schlucken, weil es da gewisse Nebenwirkungen geben kann, die man vermeiden möchte. Deswegen, das Progesteron schlucken ist gut. Und dann gibt es noch die Anwendungsform, eben das vaginal zu geben, also über die Vaginalschleimhaut. Das sind eher sozusagen dann die lokal wirksamen, eben Östrogene zum Beispiel. Aber es gibt auch die Möglichkeit eines Nasensprays, der wirklich schnell und sehr, sehr gut wirksam ist. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn das, es gibt manchmal Patientinnen, die sagen, ja, das über die Haut, das wirkt nicht so gut bei mir. Und da gibt es die Möglichkeit, eine so eine kleine Wachstablette in die Mundtasche hineinzulegen. Und das wird dann so langsam über die Schleimhaut aufgenommen. Und auch das ist eine sehr gute Form, wie man das applizieren kann.
Ja, spannend. Da stellt sich mir jetzt aber auch die Frage, es sind ja relativ viele Faktoren, die da zusammenkommen. Muss man diese Hormone dann immer und dauerhaft nehmen oder wie funktioniert das?
Das ist eine Frage, die auch kontrovers diskutiert wird, weil es ist ja so, dass gewisse Symptomatiken, zum Beispiel wie Hitzewallungen, hören dann bei den Frauen irgendwann auf. Und das sagt man so ein bisschen so landläufig, jetzt bin ich durch. Und viele sagen, na gut, jetzt bin ich durch, jetzt brauche ich es nicht mehr nehmen. Andere Stimmen sagen wieder, na ja, gut, aber was ist jetzt eigentlich mit diesen präventiven Effekten? Weil es geht eben um den Schutz der Gefäße, der Knochen. Und das sind natürlich schon Dinge, wo es dann die andere Fraktion gibt, zu der ich gehöre, dass man sagt, eigentlich sollte man es hier ein Leben lang nehmen, weil es spricht überhaupt nichts dagegen, das immer zu nehmen. Und diese zwei Lager gibt's, aber es ist natürlich immer eine Entscheidung auch der Frauen, wie sie das nehmen möchten. Und in dem Sinne wäre ich eher dafür, dass man es immer nimmt.
Dann würde ich trotzdem noch einmal die Frage für alle stellen, die noch kritisch dem Ganzen entgegenstehen. Wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Also ich glaube, es gibt ja auch einige Befürchtungen neben dem Brustkrebsrisiko, vielleicht Körpergewichtsveränderungen etc. Wie sieht es da aus?
Also, das habe ich vorher erwähnt mit der Östrogengabe, dass man sie oral nimmt, also dass man das schluckt. Das macht man eben deswegen nicht, weil da das Thromboserisiko ein bisschen steigen könnte. Also deswegen ist das wichtig, dass man das nicht macht. Interessanterweise in Amerika war das gang und gäbe, da haben alle die Östrogene geschluckt. Und da sind dann natürlich auch gewisse Nebenwirkungen häufiger aufgetreten. Bei uns ist das aber nicht so, sondern da würde man auf jeden Fall eher die transdermale Gabe empfehlen. Also weil das wäre eine Nebenwirkung, die auftreten könnte. Das mit der Gewichtszunahme ist interessant, das hält sich auch, das ist so ein bisschen ein Mythos, weil es geht darum, dass man durch den Östrogenmangel an Gewicht zunimmt. Das heißt, der Körper verändert sich und ich habe jetzt auch vor kurzem wieder eine sehr, sehr schmale Frau als Patientin das erste Mal gesehen, die gesagt hat, boah, ich nehme plötzlich zu. Und sie hat halt beschrieben, es ist einfach tatsächlich so am Bauch, dass hier vermehrt Fett eingelagert wird und dass man da zunimmt. Das heißt, da geht es eher darum, dass man sagt, man verliert Muskelmasse, die Hormonsituation verändert sich, die Fettverteilung verändert sich und das heißt, wenn ich weniger Muskelmasse habe, habe ich weniger Grundumsatz. Und wenn ich weniger Grundumsatz, also Kalorienverbrauch habe, ohne dass ich mich bewege, dann ist klar, dass das Gewicht steigt und gleichzeitig esse ich gleich viel. Mhm. Weil viele sagen, komisch, ich habe überhaupt nichts geändert, ich esse genauso viel wie vorher und das ist dann natürlich auch tatsächlich blöd, aber es ist eher nur nicht durch eine Östrogengabe. Und das hält sich, dieses Vorurteil hält sich hartnäckig, weil das wird nicht durch Hormone ausgelöst. Es können andere Dinge auftreten, dass es manches Mal sowas gibt, wie dass Frauen dann irgendwie so ein bisschen einen Ausschlag bekommen. Aber das ist nur eine vorübergehende Nebenwirkung, die auftreten kann. Also in dem Sinne sind sonst eigentlich keine Nebenwirkungen zu erwarten.
Ja, spannend. Vielen Dank. Und sollte es noch weitere Fragen geben, könnt ihr uns sehr gerne jederzeit auf Instagram schreiben. Susanne wird ganz bestimmt die Fragen gerne beantworten. Unter dr.susanneskriepert findet ihr uns. Wir werden aber auch noch alle Informationen und Details in die Show Notes schreiben. Thank you.